Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Das Megafon, ein Podcast der Seebrücke Köln. Ich bin Elisa.
Und ich bin Nina.
Hallo. Hallo. Genau, wir haben wieder eine neue Folge für euch.
Und dafür jetzt einmal vorab so ein kleiner Disclaimer. Also wundert euch nicht, die erste Aufnahmen, die wir gemacht haben, die sind schon ein bisschen was her. Die waren im Juli. Leider hat sich das über den Sommer so ein bisschen verzögert bei uns. Aber gut, die Themen bleiben leider alle weiterhin aktuell.
Wie gewohnt sind wir in unseren drei Kategorien unterwegs. Zunächst sprechen wir gleich über die aktuelle politische Lage. Damit gehen wir immer rein, so am Anfang.
Mhm. Genau. Und in unserer zweiten Kategorie haben wir dann ein Gespräch mit einem Gast vom Kölner Spendenkonvoi für euch.
Wer das ist und was der Spendenkonvoi so macht, das erzählen wir euch dann in der zweiten Kategorie im Thema des Tages. Und die machen wirklich ganz tolle Arbeit und waren letztens auf einer Reise an den europäischen Außengrenzen unterwegs und darüber wird dann berichtet werden.
Ja, cool. Bin auf jeden Fall auch schon gespannt. Jetzt würden wir aber erstmal reinstarten und gemeinsam über die aktuelle politische Lage sprechen wollen. Genau, wir nehmen heute auf am 22. Juli und ganz aktuell auf dem Weg hier zu unserer Aufnahme. Ja, habe ich irgendwie in den News gesehen, dass es einen weiteren Abschiebeflug in den Irak gab am heutigen Tag. Und genau, schon in der Recherche für die Folge heute haben wir eben gelesen und uns ein paar Sachen auch aufgeschrieben dazu, dass es letzte Woche, also am 18. Juli, einen Abschiebeflug nach Afghanistan gab, mit 81 Menschen auch.
Genau, und das war auch schon der zweite Abschiebeflug nach Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban, stimmt's?
Genau, der erste Flug war im August letzten Jahres und der zweite jetzt eben vor ein paar Tagen. Und ja, das ist natürlich alarmierend, weil eben ja die Situation in Afghanistan einfach aktuell für die Menschen dort nicht sicher ist und ihnen vor Ort Menschenrechtsverletzungen drohen.
Ja, total. Die UN warnt auch vor einer Verschärfung der humanitären Lage in Afghanistan und fordert mehr Unterstützung vor Ort.
Genau, und vor dem Hintergrund warnen zum Beispiel auch das Deutsche Institut für Menschenrechte, dann Pro Asyl und auch der Sächsische Flüchtlingsrat vor Abschiebungen nach Afghanistan, weil die eben einfach unvereinbar sind mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem deutschen Grundgesetz, wenn man eben betrachtet, wie die Lage dann vor Ort da ist für die Menschen, die dorthin abgeschoben werden.
Und warum es auch so kritisch ist, nach Afghanistan abzuschieben, haben wir jetzt hier kurz erläutert, aber in unserer letzten Podcast-Folge ging es ganz konkret um das Thema Afghanistan. Und da haben wir nochmal viel mehr aufgeschlüsselt, was wirklich vor Ort passiert, wie es den Menschen dort geht, wie es Menschen geht, die flüchten mussten. Genau, würde ich einfach mal sagen, die Folge kann man sich gerne nochmal anhören, wenn man nicht ganz vertraut ist mit der Situation vor Ort. Ja, auch das Auswärtige Amt kennt ja auch die de facto Regierung der Taliban nicht an, die vor Ort gerade herrschen. Und ich finde, es ist auch nicht vorstellbar, dass Deutschland mit den Taliban verhandelt oder mit denen spricht. Aber das ist tatsächlich auch das, was Dobrindt gerade fordert. Er möchte zukünftig mit den Taliban verhandeln.
Dieser Abschiebeflug, von dem wir jetzt gesprochen haben, ist genau an dem Tag auch gestartet, an dem Dobrindt ja die Nachbarländer eingeladen hat zum Migrationsgipfel. Ja, da wurde über weitere Verschärfungen gesprochen sicherlich. Und dieser Flug in den Irak, über den wir am Anfang kurz gesprochen haben, der jetzt heute war, der fällt eben auch zeitlich zusammen mit der EU-InnenministerInnen-Konferenz in Kopenhagen, wo auch das Thema Migration eine Rolle spielt. Man muss ja leider auch sagen, dass Afghanistan nicht das einzige Land ist mit einer problematischen Menschenrechtssituation, in das die deutsche Bundesregierung wieder abschieben will und auch schon abgeschoben hat. Genau, da sind da noch andere im Gespräch, beispielsweise bei diesem eben erwähnten Migrationsgipfel der InnenministerInnen von Deutschland und den Nachbarländern war auch wieder davon die Rede, dass man Abschiebungen nach Syrien ermöglichen möchte. Ja, das ist natürlich besonders krass vor dem Hintergrund, was dann noch in der letzten Woche, also quasi zur gleichen Zeit, eben für schwerste Menschenrechtsverletzungen auch begangen worden sind.
Total. Im Süden Syriens, ich glaube, die meisten Menschen haben es mitbekommen hier, sind bei den Kämpfen zwischen den Drusen und den Beduinen sehr viele Menschen gestorben. Gerade spricht man von ungefähr 900. Dabei haben auch Soldaten des syrischen Militärs drusische Zivilisten ermordet und hingerichtet.
Genau, und dann vor diesem Hintergrund eben zu hören, dass bei dem Gipfel über mögliche Abschiebungen nach Syrien gesprochen wurde, dass PolitikerInnen in Deutschland sich schon Ende 2024 in diese Richtung geäußert haben, als eben Assad gestürzt wurde, ist natürlich einfach irgendwie ja an Unmenschlichkeit nicht zu überbieten.
Total. Und das ist tatsächlich auch nicht das einzige Thema, was wir hier heute mitgebracht haben, die Abschiebung, wo es gerade für die Menschen immer schlechter aussieht, dass sie hier in Deutschland Fuß fassen können. Ein anderes Thema ist, dass die Bundesregierung die Gelder für die zivile Seenotrettungsorganisation gestrichen hat. Das waren bisher 2 Millionen Euro jährlich, was für ein Bundeshaushalt nicht extrem eine extrem hohe Summe ist, aber für die Organisation einen sehr großen Einschnitt in ihren finanziellen Mitteln bedeuten.
Genau, ganz konkret sagt zum Beispiel die Seenotrettungsorganisation CI, dass das bedeuten könnte, dass einige Rettungseinsätze nicht mehr stattfinden können, was, wenn man das ehrlich betrachtet und so sagt, wie es halt ist, eben bedeutet, dass noch mehr Menschen im Mittelmeer sterben werden.
Genau, dieses Jahr waren das laut den offiziellen Zahlen ungefähr 800, die bis Mitte Juli im Mittelmeer verschwunden sind. Genau, aber diese Zahlen sind noch ohne eine voraussichtlich sehr hohe Dunkelziffer.
Genau, die Informationen zur aktuellen Lage auf dem Mittelmeer, wo wir jetzt eben auch diese Referenz von den 800 verstorbenen Menschen her haben, findet ihr wie immer in dem Telegram-Kanal der Search and Rescue News von der CI Land Crew. Genau mit dem Punkt oder mit diesen beiden wirklich ja auch schweren Themen, schlechten Neuigkeiten, würden wir diese Kategorie jetzt mal schließen. Ist halt leider einfach so, dass es im Moment keine guten Neuigkeiten gibt, die wir da irgendwie mit euch teilen können.
Genau, wir stürzen uns ja gar nicht auf die schlechten Neuigkeiten in diesem Bereich, sondern wollen einfach aktuelle politische Lage darstellen und würden auch gerne die positiven News hier darstellen, nur da gibt es halt gerade nicht so viele.
Genau, zumindest auf einer politischen Ebene ist das so, denke ich. Oder auf allen möglichen verschiedenen politischen Ebenen, EU, Bundesrepublik etc. Aber was wir weiter machen können und wollen, ist natürlich über Aktivismus zu sprechen und über Menschen, die vielleicht im Rahmen der Möglichkeiten versuchen, die Lage zu verbessern für Leute, die eben von dieser Politik betroffen sind. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung in unsere zweite Kategorie heute, nämlich das Thema des Tages.
Ja, das stimmt. Und wie wir auch schon gesagt haben, heute haben wir zum ersten Mal Besuch in unserem Podcast und mit dem werde ich gleich ein kurzes Gespräch führen, bevor Nina und ich dann die letzte Kategorie der Narrative, die nochmal zusammen besprechen. Unser heutiger Gast heißt Jonathan und kommt, wie gesagt, vom Kölner Spendenkonvoi. Hallo, schön, dass du hier bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns über unseren ersten Gast im Podcast. Willst du dich vielleicht einmal vorstellen und vielleicht auch vorstellen, so was der Kölner Spendenkonvoi macht?
Total gerne. Also der Name Jonathan. Ich bin seit 2017 in Köln und als ich gerade irgendwie frisch in Köln war, hat mir ein Bekannter, den ich 2016 kennengelernt habe, mir geschrieben und meinte, er sei gerade in Bosnien und es ist gerade Not am Mann, am Kind, an der Frau und ob wir nicht mit dem Konvoi runterfahren können. Dann haben wir einen Post gemacht, haben relativ viele Sachspenden bekommen, waren komplett naiv und sind nach Bosnien gefahren, in den Kanton Unasana. Und daraus hat sich dann der Kölner Spendenkonvoi entwickelt. Das war eine Freundschaftsinitiative, wir waren erstmal nur zu dritt und haben uns dann nach so einem Jahr professionalisiert, sind gemeinnütziger Verein geworden, haben dann immer wieder Hilfsfahrten gemacht und haben dann aber auch mit der Zeit gemerkt, wir müssen eigentlich strukturell ran. Es muss sich irgendwie was ändern in der Politik und auch hier irgendwie vor Ort. Das Traurige an der Geschichte ist, das hat sich eigentlich eher verschlimmert, die ganze Situation. Dazu kommen wir ja gleich nochmal, aber wir haben uns dann die Aufgabe gesetzt zu sagen, okay, wir müssen auch Bildungsarbeit machen. Wir müssen eigentlich auch die Geschichten erzählen, die wir da vor Ort mitbekommen. Und das ist jetzt mittlerweile die andere Aufgabe, also Bildungsarbeit zu machen, Political Advocacy Arbeit zu machen, aber trotzdem auch noch irgendwie Spenden zu sammeln. Wir machen jetzt keine Konvoifahrten mehr, so im klassischen Sinn, dass wir dann irgendwie Sachspenden runterbringen. Machen wir manchmal wirklich, aber eher selten. Was wir aber eigentlich hauptsächlich machen, ist, dass wir mit lokalen NGOs vor Ort arbeiten. Also wir waren in Syrien, haben dort irgendwie Projekte unterstützt. Wir waren in Bulgarien, wir waren in Serbien, wir waren in Bosnien und versuchen eigentlich immer Projekte zu unterstützen. Meistens aber auch dort, wo eine Finanzierung gerade fehlt. Wir machen jetzt keine Dauerfinanzierung von Projekten, weil wir einfach dafür als ehrenamtlicher Verein zu klein sind. Aber wir versuchen dort immer zu helfen, wo es geht und sind mit vielen NGOs wie No Name Kitchen, Collective Aid immer ja, im engen Austausch.
Wow, das klingt echt super gut. Richtig tolle Arbeit, die ihr da leistet. Vielen Dank erstmal in unser aller Namen, sage ich mal. Okay, und wirklich Konvoi, wirklich aus dieser Konvoifahrt ist der Name entstanden.
Ja, das zeigt auch ein bisschen, wie punkig das ganze Ding war und zusammengenäht. Wir haben halt irgendwann abends zusammengesessen und haben nach einer URL gesucht. Und dann haben wir gesagt, okay, Kölner-Spendenkonvoi ist irgendwie frei. Viel zu lang für jede Visitenkarte. Oder man macht natürlich, wenn man im Ausland ist, sofort Rechtschreibfehler. Aber ja, so kam das. Und wir wollten irgendwie Köln natürlich irgendwie im Titel drin haben. Und Spendenkonvoi war damals die Situation, auch wenn wir jetzt eigentlich nicht mehr so viele Konvoifahrten machen.
Verstehe. Wie viele Personen seid ihr mittlerweile?
Also das ändert sich natürlich immer. Und auch wenn wir aktuell ja ganz kottrige Zeiten haben, also es macht ja wirklich nicht Spaß, irgendwie Menschenrechtsaktivistin zu sein und irgendwie zu sehen, wie die ganze Weltlage ist. Aber das Positive ist, dass es total eine Energie freisetzt bei den Leuten. Und ja, ich bin einer der Gründungsmitglieder. Wir sind irgendwie zu dritt gestartet und dann sind ganz viele Leute dazugekommen. Dann ist es wieder abgeflaut und jetzt kommt eine ganz starke neue Generation irgendwie drin. Wir haben letzte Woche irgendwie eine Party gemacht, die neue Generation irgendwie von uns organisiert hatte, die super lief. Wo ich auch viele Leute immer ein bisschen nachdenken muss, wie die eigentlich heißen. Und das sind jetzt so aktive, würde ich sagen, 30. Der Verein ist ein bisschen größer, aber so aktive, würde ich mal sagen, die regelmäßig zu den Treffen kommen, ungefähr 30.
Schön. Das ist wirklich schön zu hören. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, da viel Unterstützung zu haben.
Und jede und jeder, der interessiert ist, soll natürlich zur Seebrücke kommen. Und wenn es Ihnen bei der Seebrücke nicht gefällt, dann können Sie auch gerne jeden zweiten Donnerstag ins Bürgerzentrum Ehrenfeld kommen. Da haben wir unsere Sitzung.
Genau, auch das ist sehr unterstützenswert, wie wir gerade gehört haben. Jetzt würde ich gerne auf ein Thema kommen, ein ganz konkretes Thema. Und zwar hast du gerade gesagt, ihr fahrt jetzt gar nicht mehr so sehr konvoi-mäßig mit Spenden in die einzelnen Länder. Aber ihr hattet vor kurzem wieder eine Reise und zwar nach Bulgarien, an eine europäische Außengrenze und habt euch da vor Ort die Situation angeschaut. Kannst du das nochmal schildern?
Genau. Der Beweggrund war der, wir kennen den Balkan eigentlich ganz gut, gerade was irgendwie Serbien betrifft, was auch Bosnien betrifft. Ich war aber auch letztes Jahr zum Beispiel in Albanien, um einfach diese italienischen Camps auf albanischem Boden anzuschauen. Und Bulgarien hatten wir eigentlich schon länger irgendwie auf dem Schirm, weil das ist, von der Türkei kommt, eigentlich so die Strecke, die jetzt gerade eigentlich als Landstrecke genommen wird. Man kriegt ja nie so ganz genaue Zahlen, aber es gibt so vom IOM und UNHCR immer mal wieder so ein paar Statistiken und da gehen viele Leute rein. Es hat uns immer total interessiert, was dort stattfindet, weil es eine absolute Brutalität an der Außengrenze gibt. Also die Normalwerdung von Pushbacks, die Normalwerdung von man schlägt irgendwie Leute, die Normalwerdung von wirklich bestialischer Gewalt. Das war in Bulgarien immer sehr gut dokumentiert. Viele Leute, die wir auf der Flucht immer mal wieder interviewt haben, haben auch einfach darüber gesprochen, wie schlimm es irgendwie in Bulgarien ist. Aber das war dann eigentlich nicht so der Hauptgrund, weshalb wir dann losgefahren sind, sondern es war so, dass wir erstmal wussten von den NGOs, die vor Ort sind, das ist namentlich Collective Aid und MVI, die auch einen Sitz hier in Köln haben, Medical Volunteers International, dass die eine ganz schlechte Ausstattung haben. Sind wir natürlich irgendwie nochmal hellhörig geworden, zu sagen, okay, vielleicht kann man die auch unterstützen, aber dafür wollen wir die Arbeit kennenlernen. Das war der Punkt eins, aber vor allem noch viel, viel wichtiger. Und auf einmal kriegt es dann so einen krassen lokalen Bezug, dass wir halt ganz viel auch von Köln und Nordrhein-Westfalen abschieben nach Bulgarien. Und das wird dann immer so getan, als wäre das ein Verwaltungsakt. So, ach ja, Dublin-Fälle und man muss ja irgendwie abstimmen. Ist ja gut. Das ist das eine, dass man sagt, okay, wir haben immer noch Dublin, mehr oder weniger, nicht funktionierend. Aber man muss natürlich auch schauen, wie ist die Menschenrechtslage vor Ort. Und das hat uns interessiert. Deswegen sind wir dann auch in die Abschiebegefängnisse gegangen, wo die Leute aus Deutschland da hinkommen, um dort Interviews zu führen und einfach zu sehen, wie ist diese Lage dort. Weil ich finde es total problematisch, dass wir sagen, ach, wir schieben in andere Länder ab. Wir geben ganz viel Geld für Frontex aus, aber es gibt zum Beispiel kein Menschenrechtsmonitoring, auch innerhalb der EU. So, und einfach zu sehen, okay, wie ist die Lage? Und dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir es als kleiner, zusammengewürfelter, ehrenamtlicher Verein, mal einen Bericht darüber zu schreiben, weil es bis dahin nur eigentlich einen Bericht gab von Matteo Kirche und Asyl. Und dann haben wir gedacht, okay, das wollen wir uns selber irgendwie nochmal anschauen.
Also vielleicht nochmal so zum Hintergrund, du hast jetzt Dublin erwähnt, das ist ja das Verfahren, wenn Menschen in die EU einreisen, dann ist das erste Land, auf dem sie europäischen Boden betreten, das Land, wo sie sich registrieren müssen und in das sie dann auch gegebenenfalls, wenn sie in beispielsweise Deutschland sind, wieder zurückgeschoben werden können. Ist das so richtig?
Genau, richtig. Und das muss innerhalb von einer bestimmten Zeit passieren, sonst kann man halt Dublin nicht mehr anwenden. Lustigerweise, eine rechtsradikale Meloni-Regierung kriegt das einfach zeitlich nicht hin. Deswegen werden die Leute dann nicht von Italien nach Bulgarien abgeschoben. Aber Deutschland macht das halt massiv.
Okay. Und das heißt, es gab schon vorher einen Bericht darüber, wie die Menschenrechtslage in Bulgarien ist. Und ihr wolltet das nochmal so ein bisschen recherchieren, hinterlegen.
Ja, also wenn man sich überlegt, über wie viel Nichtigkeiten eigentlich geschrieben wird. Und es ist ja doch ein Punkt, wo man sagt, es geht ja hier um was. Es geht hier um Menschenleben. Es geht hier um die Sicherheit von Schutzbefohlenen, von Schutzsuchenden. Und dann nur einen Bericht zu haben, also nicht, dass ich das Matteo Kirche und Asyl irgendwie unterstellen würde, aber dass man sagt, okay, das müssen ja Leute auch sehen. Das muss ja auch irgendwie, das muss validiert werden, das, was da gesehen worden ist. Und vielleicht auch von einem Verein, der das schon seit Jahren macht. Also ich habe ja gerade ja schon gesagt, dass wir auch in verschiedenen Orten waren. Also wir waren in Calais, ne, wir waren auf Lesbos. Also wir kennen da relativ viele Orte. Und das dann auch nochmal abzugleichen von so einem Ort, von dem eigentlich nicht erzählt wird. Und das dann auch nochmal in den Kontext zu bringen. Das war uns irgendwie wichtig, weshalb wir gedacht haben, okay, fahren wir halt dann da auch nochmal hin und machen den zweiten Bericht.
Sehr gut. Das heißt, vor Ort sind dann wahrscheinlich sehr viele geflüchtete Menschen, die aus den europäischen Staaten, ich sag mal eher inneren Staaten, dann wieder an die Außengrenze zurückgeschoben werden.
Ja.
Und zusätzlich sind Menschen da, die über die Grenze kommen.
Genau, also um es vielleicht noch ein bisschen, also um das sachlich, so gut es bei dem Thema geht, zu beurteilen. Diese ganze GEAS-Reform, Klammer auf, GEAS ist eine neue Reform von den europäischen Staaten, die sagt, okay, die ganzen Anrainerstaaten an der EU-Außengrenze, also Griechenland, Italien, Bulgarien, die haben dann quasi Gefängnisse dort. Dort werden die Leute innerhalb von 3 Monaten irgendwie gecheckt. So, hast du eine Chance, irgendwie ins europäische Asylsystem zu kommen oder nicht. Die, die keine Chance haben, wie man das beurteilt, das ist eben auch ein ganz anderes Thema, aber die werden dann wieder abgeschoben in ihre Heimatländer oder in ein anderes Land oder was ihnen halt irgendwie einfällt. Und die, die dann eigentlich eine Chance hätten, die kommen dann nach 3 Monaten im Gefängnis, auch Kinder, muss man dazu sagen, die kommen dann halt irgendwo anders hin. Und diese GEAS-Reform, die greift langsam, also die muss ja vorbereitet werden in ihrer Umsetzung, weil sie 2026 umgesetzt werden soll.
Genau, GEAS ist das gemeinsame europäische Asylsystem, was beschlossen wurde.
Und jetzt fängt einfach an, diese Maschinerie so langsam loszulaufen. Das war, als wir im März da waren, lief es langsam los. Aber man sieht es jetzt einfach auch an den Abschiebezahlen. Die sind gestiegen. Die sind schon irgendwie unter der Ampel gestiegen. Die sind jetzt aber natürlich unter der Merz-Regierung gestiegen. Und meine Vermutung ist auch, dass sie weiter steigen wird. Als wir im März da waren, gab es schon die ersten Fälle. Ich werde auch gleich irgendwie über 2 dramatische sprechen. Aber das ist jetzt noch nicht so, da spricht man noch nicht von Hunderten oder so. Es ist aber halt die Vorbereitung von etwas, was jetzt mehr und mehr irgendwie stattfindet. Dass das ist so die Klammer mit diesem Chaos, die ich noch irgendwie benennen wollte.
Und wie war denn jetzt die Stimmung vor Ort? Also ihr wart wirklich in den Gefängnissen, die du gerade erwähnt hast. Konntet ihr da rein?
Genau, also ich kann es mal chronologisch machen.
Ja,
wir
gerne.
Haben gesagt, okay, wir wollen erstmal das offene Camp sehen. Das ist das Camp, wo die Leute, die gerade frisch von der Grenze gekommen sind oder sich in dem Land aufhalten und erwischt worden sind, die sind in einem offenen Camp. Da sind wir eigentlich als erstes gefahren, nachdem wir diese ein, zwei Tage erstmal noch in Sofia waren und ein paar NGOs getroffen hatten, sind wir erstmal nach Hamanli gefahren. Weil du es vorhin gefragt hattest und ich das noch nicht beantwortet hatte, die Leute, die nach Bulgarien reinkommen, die meisten werden dort wieder abgeschoben mit illegalen Pushbacks.
Mhm. Ja, ich habe gelesen, das sind irgendwie über 50.000 jährlich in Bulgarien.
Also ja, und
krass viele.
Und das Interessante ist, das ist keine Zahl, die irgendwelche wilden NGOs irgendwie rausgefunden hat, sondern das bulgarische Innenministerium schreibt, ach, wir haben 50.000 freiwillige Rückführungen, ist, glaube ich, dann so irgendwie die Übersetzung gehabt, so als würde da irgendwie ein Grenzbeamter böse gucken und dann sagen die Leute, ach, dumme Idee, jetzt gehe ich doch wieder in die Türkei. Mhm. Also
es hat immer was
mit den Pushbacks zu tun. Mhm. Die meisten werden gepushbackt. Es ist eine riesengroße Schmugglerindustrie dort. Die gehen dann eigentlich meistens so wirklich über Landwege, wo weit und breit nichts ist. Das ist dann schon eher Richtung Schwarzes Meer. Mhm. Da kommen die meisten mit einem riesengroßen Problem, dass die meisten Schmuggler sagen, ach, 2-3 Tage dauert das und dann bist du irgendwie wieder in der Infrastruktur. Stimmt nicht. Was dazu führt, je weiter du von der Grenze weg bist, desto mehr Todesfälle gibt es, weil die einfach zu Fuß da irgendwie unterwegs sind. Und was halt jetzt begonnen hatte, weil wieder Leute immer wieder gestorben sind, dass es eine NGO gibt, die das auch offiziell macht, deswegen kann man sie nennen, No Name Kitchen, die da einen sehr stabilen Job machen, die haben eine Notfallnummer. Diese Notfallnummer, die ist den Geflüchteten bekannt und die rufen sie dann manchmal an, wenn sie nicht mehr weiterkommen, wenn sie dehydriert sind oder irgendwie kurz vorm Erfrieren sind. Und dann fahren die dorthin, sagen denen, okay, wir rufen jetzt die 112, aber es wird kein Rettungswagen kommen, sondern die Grenzpolizei. Mhm. Dann kommt die Grenzpolizei, dann kommen die erstmal 2 Wochen in ein Gefängnis, normalerweise. Mhm. Das ist heißt Lubmiec und ist wirklich ein Gefängnis, wir waren dort, in den meisten Fällen. Und dann kommen sie in dieses offene Lager Hamanli, wo man aber auch ein Essen bekommt, wenn man halt irgendwie eine Karte hat. Und da waren wir erstmal in Hamanli. Paar Tage, hatten auch einfach mit Geflüchteten gesprochen, haben auch mit NGOs gesprochen, wie die Lage vor Ort ist, haben auch mit den NGOs gesprochen, was so die Bedarfe sind und es ist einfach krass. Also wir waren in Hamanli, ein Lager, was nicht getrennt ist für Frauen und Kinder, so, die sind da irgendwie halt alle zusammen. Das Essen ist nicht als solches zu bezeichnen, das ist halt eine Vollkatastrophe und selbst so Basic Needs wie Hygieneartikel für Frauen, Binden, wird nicht gegeben, keine Windeln. Also wir haben eigentlich hauptsächlich das Geld ausgegeben, einfach für Windeln und Hygieneartikel, weil es sie einfach nicht gegeben hat und die dann halt auch irgendwie relativ teuer sind. Mhm. Und das war der Anfang. Dann sind wir nach Lubmiec gefahren und haben dort eigentlich Interviews führen wollen.
Lubmiec, das ist dann das geschlossene?
Das ist das geschlossene Gefängnis, wo die Leute, die aufgegriffen werden an der Grenze und die nicht gepushbackt werden, die kommen nach Lubmiec. Ja. Normalerweise für 2 Wochen. Wir sind da reingegangen. Es ist erstmal so, es ist ja fast schon zynisch, dass solche institutionellen Aggressionen auch wirklich mit so einem ekligen Gesicht um die Ecke kommen, weil man hat ein Fenster von 3 Stunden, wo man besuchen kann. Oft dauert aber die Registrierung und bis man dann drin ist, 2:45, sodass du halt dann irgendwie nur noch eine Viertelstunde Zeit hast. Mhm. Bei uns war es so, dass es nur 1,5 Stunden gedauert hatte. So, die lassen dich halt erwarten, die spielen halt irgendwie so ein ganz komisches Spiel mit einem, beäugen einen, spielen halt irgendwie nur Bad Cop und dann kommt man eigentlich in dieses Gefängnis rein. Es gibt dort keine Aufenthaltsmöglichkeiten, die Zellen haben keine Toiletten, die gehen um 22 Uhr dann komplett zu, sodass, wenn man auf Toilette gehen muss, muss man aus dem Fenster urinieren oder so, Mülleimer gibt es ja irgendwie auch nicht. Und sie haben eine 1/2 Stunde Freigang. Es gibt auch keine Spielaktivitäten und. Man muss dazu sagen, das sind Leute, die traumatische Erfahrungen hinter sich haben und dann in so einem Kontext sind. Und dann kommt man in so einen kleinen Miniraum rein. Wir hatten halt irgendwie auch ganz viel Polizei oder Security-Personal da. Dann weißt du, okay, die können einfach auch nicht offen reden.
Ja.
Und uns wurden dann letztendlich 10 Minuten gewährt, wo wir nur ganz kurz gesprochen haben. Und wir haben dann zum Beispiel mit einem jungen Kurden gesprochen, den die NGO schon wirklich auch seit 11 Monaten kannte. Und sie wussten nicht, weshalb der 11 Monate drin ist. Er auch nicht.
Oh.
Und das ist auch so ein bisschen, ja, da auch ein bisschen vergessen. Also es gibt rechtlich in Bulgarien die Möglichkeit, wenn du ein Security Threat bist, und das entscheidet nicht irgendwie ein Gericht oder so, sondern das Innenministerium, dann kannst du erstmal festgehalten werden bis zu 16 Monaten. Und jetzt in dem Fall, er wusste das nicht, hat irgendwie auch keine Begründung gesehen, hatte auch keinen Rechtsbeistand gehabt, ist da irgendwie seit 11 Monaten.
Statt zwei Wochen.
Statt zwei Wochen.
Wow. Mhm.
Und das zeigt eigentlich auch diesen, also es ist jetzt nur ein Beispiel, aber so diesen rechtsfreien Raum, den es dort gibt. Und es gibt auch keine Möglichkeit, also es gibt auch keine Anwälte oder kaum Anwälte. Wir haben zwei Anwälte getroffen, die mit einer wahnsinnigen Energie da reingehen, aber die das eigentlich fast alles pro bono machen. So. Und das muss man sich auch vorstellen, in einem Land wie Bulgarien, das ist das ärmste Land der Europäischen Union, da gibt es ja nicht die großen Fonds, wo man sagt, ja okay, da stellen sich dann irgendwie die AnwältInnen irgendwie hin und versuchen Leute zu verteidigen. Mhm. Und auch die NGOs, auch die internationalen NGOs können da nicht so gut agieren, weil einfach das in der Öffentlichkeit so keine Rolle mehr spielt, dass sie einfach auch wenig Spendengelder bekommen. Und ja, dann waren wir halt in Lubmiez, haben uns das angeschaut, kurz mit den Leuten gesprochen und dann sind wir nochmal nach Sofia zurückgefahren, hatten wieder NGOs getroffen und waren dann noch in dem Gefängnis, wo die ganzen Leute aus Deutschland hinkommen, das heißt Buzmanci.
In dem Abschiebegefängnis.
Ja, Abschiebegefängnis. Mhm. Wenn man aus Deutschland kommt, kommt man nach Buzmanci und dann wird man dort für 16 Monate inhaftiert oder man hat die Möglichkeit, da sofort rauszukommen, wenn man unterschreibt, dass man in sein Heimatland zurückgehen will. Mhm. Und da war zum Beispiel ein Beispiel, wir waren mit dem Münchner Flüchtlingsrat im Austausch, die haben uns auch den Kontakt gegeben mit einer Person, die gerade aus Deutschland abgeschoben worden ist, mit denen haben wir dann auch gesprochen. Aber die hatten uns von einem Fall erzählt und wir haben auch mit den Anwältinnen gesprochen, die da vor Ort versucht haben, auch die Person zu unterstützen. Es ging nämlich um eine 17-Jährige, die aus Syrien geflohen ist. Ihre Familie war schon in Herford in Deutschland. Mhm. Und die war erstmal in diesem offenen Lager Hamanli, hat dort ihren Angaben nach ihre ID-Karte verloren oder die wurde ihr weggenommen. Also sie hat gesagt, die wurde irgendwie weggenommen. Mhm. Ist schwierig irgendwie zu beweisen. Auf jeden Fall, sie hat dann irgendwie mit der Zeit kein Essen mehr bekommen. Mhm. Und sie hat sich dann irgendwann nochmal irgendwie auf die Flucht aufgemacht. Nach eigenen Angaben wollte sie eigentlich auch gar nicht nach Deutschland. Also sie wollte irgendwann nochmal aus Syrien raus und wollte erstmal dort bleiben. Weil einfach auch die Flucht bis dahin, wir wissen auch nicht, was so genau vorgefallen war, aber auch alles andere als unproblematisch war. Und sie gesagt hat, nee, jetzt will sie eigentlich da nicht weiter. Sie hat es dann doch es nochmal versucht, ist nach Deutschland gekommen mit dem Schleuser und wurde dann gleich in Bayern aufgegriffen. War dort 3 Monate im Abschiebegefängnis, ist dann nach Buzmanci, also bei Sofia, gekommen. Sie war kein Familiennachzug, weil sie als 17-Jährige gestartet ist. Mittlerweile ist sie dann 18 geworden, so, dann fällt man irgendwie raus. Und die hat dann diese Option bekommen, diesen Zettel. Du kannst jetzt irgendwie nach Damaskus zurückfliegen oder geflogen werden, oder du bleibst hier 16 Monate. Und sie hat sich dann entschieden, nach Damaskus zurückzugehen, hat keine Family dort, die lebt jetzt irgendwie beim entfernten Bekannten. Der mentale Zustand ist völlig kaputt. Ja, und die ist jetzt halt wieder da.
Da, wo sie gestartet ist.
Da, wo sie gestartet ist.
Was würde nach den 16 Monaten passieren?
Das ist total interessant. Das ist allen nicht so ganz klar, weil es gibt jetzt die ersten Fälle, wo das schon passiert ist. Mhm. Aber wie gesagt, als wir im März dort waren, so, es verzögert sich ja noch alles. Man muss ja erstmal diese 16 Monate absitzen. Aber es gibt einige Fälle. Wir hatten auch mit einer bulgarischen NGO, waren wir im Austausch, die diese Fälle gerade sammelt. Nach 16 Monaten geht die Tür auf und du bist raus. So, du bist vermeintlich frei, aber du hast eine Zero Integration Policy in Bulgarien. Das heißt, du darfst nicht arbeiten offiziell. Du hast keine Erlaubnis, du hast keine Papiere, du hast nichts.
Mhm. So. Aber eine Aufenthaltsgenehmigung?
Auch nicht. Also du bist, also das ist letztendlich so, okay, du warst jetzt 16 Monate da raus und der Status ist gar nicht geklärt.
Ah, interessant.
Ja, und das, also es gibt jetzt schon die ersten Fälle, das sind jetzt noch nicht die Hunderte, aber es gibt schon irgendwie die Fälle und das entwickelt sich irgendwie weiter. Und wenn die Leute dann nicht die Möglichkeit haben, irgendwie nochmal Schmuggler zu bezahlen, interessanterweise gibt es jetzt auch irgendwie eine Schmuggelroute von Bulgarien wieder zurück in die Türkei, aber wenn die Leute nicht die Möglichkeit haben, dann stranden die dort. Mhm. So, und was auch vielleicht nochmal wichtig ist zu sagen, weil das oft in der Debatte vergessen wird, Bulgarien hatte in den letzten 4 Jahren 7 verschiedene Regierungen. Wir haben da ein völlig instabiles Land, politisch gesehen. Und die mit dieser Migrationsdebatte und dem Problem, dass die Anrainerstaaten sind, da komplett alleine zu lassen und zu sagen, okay, wir schieben da einfach mal ab und es ist Dublin, das schafft riesengroße Probleme. Also wir sehen ja, wie sehr es irgendwie die EU auseinanderreißt, weil wir so jemanden wie Viktor Orban haben. Und das ist eigentlich komplett hausgemacht. Also wenn da so mit einer Nonchalance gesagt wird, ach ja, wir schieben jetzt da irgendwie nach Bulgarien ab und die sollen sich darum kümmern. Man schafft da auch wirklich auf einer ganz anderen Ebene richtige Probleme. Und wir kennen es ja, die internationalen Rechten sind wahnsinnig gut irgendwie vernetzt, haben irgendwie gute Geldgeber. Es fängt halt schon auch in Bulgarien an, dass diese populistische Hetze auf Geflüchtete halt ganz, ganz stark zunimmt. Und das ist mit jedem Flieger, den wir da irgendwie runterschicken, mit Leuten, die halt mal in Bulgarien registriert worden sind, wird das Problem dort größer.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie ist die Stimmung so in der Bevölkerung? Sind die da froh, dass da NGOs sind und die das Ganze so ein bisschen, die Menschen da ein bisschen unterstützen? Oder sind die eher froh, wenn die Menschen gepushbackt werden? Kann man das so wahrscheinlich gar nicht allgemein sagen, aber...
Ist schwierig zu sagen. Es ist auf jeden Fall ein Land, was mit Migration keine großen Erfahrungen hat. Und man sieht in Bulgarien zum Beispiel, wie sie mit Minderheiten umgeht, wie Romja und Sinteze. Da kann man sich ungefähr vorstellen, also da leben Leute literally in irgendwelchen Slums. Man kann sich vorstellen, wie groß das Herz ist für irgendwelche Geflüchteten aus Afghanistan. In Sofia ist es natürlich ein bisschen anders, weil irgendwie große Stadt und so. Das ist letztendlich ein Land sowohl von der Kultur als auch irgendwie von den finanziellen Möglichkeiten und die eigentlich da auch keine Möglichkeit haben, darauf irgendwie zu reagieren. Deswegen, um es kurz zu beantworten, maximal schlecht.
Ja.
Was ich aber dazu sagen muss, sowohl von der Polizei als auch jetzt so von der Bevölkerung, die Leute waren schon einigermaßen freundlich. Man kriegt ja auch so ein bisschen mit, was man da macht. Und zumindest auch in Hamanli. Also man sieht irgendwie an, dass wir da nicht in dieses kleine Dorf gehören. Aber wir haben da irgendwie keine Anfeindungen irgendwie gemerkt. Das würde ich sagen, das war zum Beispiel teilweise in Bosnien anders. So, das, aber letztendlich, es hilft den Leuten nicht. Also nur wenn da irgendwie NGOs noch einigermaßen operieren können, das ist irgendwie okay. So, die machen aber auch nichts Verbotenes und wir sind ja noch irgendwie in einem Rechtsstaatssystem. Aber es ist doch so, dass die... Ja, ich würde mal sagen, die NGOs noch einigermaßen in Ruhe gelassen werden. Wird sich aber mit der Zeit natürlich auch ändern.
Ja.
Das sieht man, also letztendlich, also das kann ich jetzt auch über die jetzt fast 9 Jahre sagen, die ich das irgendwie mache. Es ist ja auch oft dann immer so eine gesellschaftliche Entwicklung, bis dann der Hass dann irgendwie so wirklich durchdrungen ist und dann irgendwie die Polizei dementsprechend krass reagiert. So, dass irgendwie am Anfang waren jetzt auf den griechischen Inseln oder sowas, war jetzt da irgendwie auch keine Proteste oder irgendwie Leute irgendwie krass anti. So, das hat sich dann halt mit der Zeit entwickelt.
Ja, das kommt dann je länger und je mehr das anhält. Mhm. Ja, vielen Dank für die Eindrücke. Das ist, ja, also ich finde es sehr interessant. Das ist gut, glaube ich, dass ihr da vielleicht so ein bisschen Aufklärungsarbeit macht, dass ihr da auch zeigt, wie es vor Ort wirklich abläuft.
Ja, und es ist auch, also ich weiß nicht, wie es bei euch mit eure Arbeit geht, die ihr ja auch jetzt schon irgendwie über Jahre macht. Aber ich finde es so wild, dass das Normalität ist. Und es ist aber nicht normal. Es ist nicht normal, dass Frauen und Kinder ungeschützt irgendwie in einem Lager sind, wo auch irgendwie viele Männer sind und irgendwie kaum Security. Es ist nicht normal, dass man in einem Lager irgendwie verprügelt wird, was immer mal wieder passiert. Es ist nicht normal, dass man irgendwie, wenn man eine Grenze irgendwie übertritt, irgendwie verprügelt wird und dann wieder irgendwie zurückgeschoben wird, ohne dass man irgendwie überprüft, wer ist das überhaupt. Ja. Also wenn es böse Leute sind, okay, kann man irgendwie über alles diskutieren, aber das wird ja noch nicht mal gesehen. Wer ist das? Aus welchem Land kommt der? Und. Und das, finde ich, funktioniert, glaube ich, auch am besten, wenn man sagt, okay, man nimmt eigentlich diese Geschichten von Leuten mit, die eigentlich keine Geschichten erzählen können und die eigentlich keine Möglichkeit mehr haben, sich in irgendeiner Form zu verbalisieren und gehört zu werden. Das ist, wir sind alles irgendwie privilegierte Kids, die da irgendwie am Start sind oder irgendwie runterfahren können. Wir haben irgendwie alle Jobs, wo wir dann sagen können, okay, wir nehmen uns dann irgendwie 2-3 Wochen frei und machen das. Aber dieses Privileg dann vielleicht irgendwie auch zu nutzen, zu sagen, okay, die haben ja wirklich gar keine Stimme mehr. Und es ist aber halt auch nicht normal, was mit diesen Leuten passiert.
Nee, auch diese ganze Situation hat sich mit der Zeit in den letzten 10 Jahren ja immer weiter normalisiert.
Ja.
Eine Zeit lang kam immer noch dann ein großer Aufschrei, wenn ein Boot gekentert ist, wenn es Schüsse an der Grenze gab oder so ähnliche. Ich glaube, das ist immer weniger geworden, da dieser Aufschrei, weil es immer normaler wird. Und zusätzlich kriegt man es auch weniger mit.
Ja.
Genau, das sind ja Pushbacks, wenn Menschen über die Grenze kommen und dann mit gewaltvollen Mitteln, wie du gesagt hast, Schlägen oder Schüssen oder was auch immer, zurückgedrängt werden, wieder in das Land, aus dem sie gerade eigentlich kommen.
Ja, also es ist eine illegale Abschiebung, meistens mit Gewaltanwendung.
Genau, illegal, weil Menschen dürfen ja diese Grenze überqueren. Das ist ja nicht eine illegale Einreise. Jeder Mensch darf ja in die EU einreisen, um Asyl zu beantragen. Deswegen müsste man erst überprüfen, was dahinter steckt, und die Menschen darf man nicht einfach wieder zurück über die Grenze schieben.
Total. Und wenn ich da trotzdem auch einhaken kann, so, wir kriegen ja, ihr ja genauso wie wir, man kriegt ja immer mal wieder Kommentare in den sozialen Medien, und selbst wenn es eine illegale Einreise wäre, so, selbst wenn es irgendwie eine Straftat wäre, es ist auch immer die Frage, wie so ein staatlicher Souverän irgendwie darauf reagiert. Und ob man dann sagt, okay, und dann ist auf einmal legitim, dass man irgendwie jemanden verprügelt und dann irgendwie über einen Fluss drängt. Also das, finde ich, ist dann teilweise so wild. Mhm. Also die meisten Leute checken nicht, dass es keine Straftat ist. Aber selbst wenn es eine wäre, dass man sagt, okay, das ist ja, es sind ja nicht zwei Leute, die irgendwie auf der Kirmes irgendwie besoffen sind und dann irgendwie reagieren, sondern das eine ist halt ein staatlicher Souverän. So, und der dann sagt, okay, es ist staatlich orchestriert, dass wir genau das machen. Und das ist eigentlich als System so wahnsinnig schlimm.
Ein Rechtsstaat hätte da eigentlich andere Möglichkeiten, dem zu begegnen.
Und genau, dürfte das auch nicht.
Ja, natürlich. Ja, vielen Dank, dass du da eure Eindrücke, die ihr gemacht habt, mit uns geteilt hast. Und ich glaube, es ist super, wenn das noch weiter verbreitet wird. Wir versuchen das auch hier mit, indem wir euch als Gast hier bei uns im Podcast haben. Hast du noch einen letzten Abschluss, Gedanken oder Botschaft, den du gerne teilen möchtest?
Ja, erstmal will ich mich natürlich bedanken, dass ich hier sein durfte und bei dem Podcast. Und als erster Gast hat uns irgendwie sehr geehrt. Ja, und den letzten Gedanken, den ich habe für die Leute, die das hören, die Zeiten erfordern, dass man sich in irgendeiner Form engagiert. Und das muss jetzt nicht irgendwie 10 Stunden in der Woche sein oder so. Aber die Möglichkeiten, die man hat, die muss man jetzt, glaube ich, einfach nutzen. Weil die Welt entwickelt sich gerade irgendwie in eine Richtung, die problematisch ist, die uns allen, glaube ich, irgendwie Angst macht. Und die vor allem so verdonnert ist von irgendwelchen Narrativen, die von einer ganz komischen Richtung kommen. Und ich glaube, umso wichtiger ist, dass man da auch wieder einen Gegenzug hat. Also gerade bei dem ganzen Thema Flucht und Migration haben wir jetzt mittlerweile Narrative übernommen, auch über Parteien, die vor Jahren das nicht gesagt hätten, sich nicht getraut hätten. Und das ist, glaube ich, irgendwie wichtig, dass man als Zivilgesellschaft sagt, so nee, so geht das nicht. Und deswegen, ja, kann ich nur jeder und jedem anraten, engagiert euch, geht in eine Partei, geht zur Seebrücke, geht zum Kölner Spendenkonvoi oder gründet was Eigenes, aber versucht was zu tun.
Super, vielen Dank dir. Und genau wie du sagst, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und du hast jetzt quasi schon die perfekte Überleitung gemacht. Jetzt gehen wir nämlich in unsere dritte Kategorie, wieder zusammen mit Nina. Das ist die Kategorie Narrative.
Dafür würden wir gerne nochmal an den Anfang der Folge kommen oder erinnern, wo wir ja eben über diesen Abschiebeflug am 18. Juli nach Afghanistan gesprochen haben. Und ganz konkret geht es uns darum, dass Dobrindt eben dazu gesagt hatte, wörtlich, Menschen an Bord seien schwere und schwerste Straftäter gewesen und vollziehbar ausreisepflichtig. Auf den zweiten Begriff oder die zweite Beschreibung werden wir gleich noch zurückkommen. Genau, aber vielleicht erstmal ganz kurz was zu sagen zu diesem Framing von den schweren und schwersten Straftätern.
Genau, da gab es einen Bericht aus der Zeit. Die hat zum Beispiel über eine Person berichtet, die auch auf diesem Flug nach Afghanistan war. Und diese Person wurde wegen Grasdealens verurteilt und hatte tatsächlich auch die Strafe schon abgesessen und war mittlerweile auch in einem Job.
Genau, das Beispiel hier zu nennen, war uns jetzt echt wichtig, um nochmal zu sagen, dass es ja bei diesen sogenannten schweren Straftaten jetzt also nicht irgendwie immer um Mord oder Körperverletzung geht oder sowas, was man vielleicht da zunächst drunter verstehen würde, sondern oft auch um solche Sachen, die eben eigentlich aus so einer alltäglichen Perspektive ja nicht unbedingt nach einer schweren oder schwersten Straftat klingen. Und wir wollen jetzt an der Stelle natürlich auch nicht vergessen zu sagen, dass diese Zuschreibung von schweren und schwersten Straftätern natürlich generell eine mehr als fragwürdige Begründung dafür ist, Menschen in ein Land zu fliegen, in dem ihnen Folter, erniedrigende und unmenschliche Behandlungen drohen. Denn Menschenrechte gelten schließlich für alle Menschen.
Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dabei belassen wir es jetzt erstmal, weil wir hatten den Aspekt auch tatsächlich in unserer allerersten Podcast-Folge schon gesprochen, die ich mit Johanna geführt habe. Also wenn ihr da nochmal Fragen habt oder das euch nochmal anhören wollt, so zu dem Narrativ Straftäter und Gefährder, hört euch doch gerne unsere erste Podcast-Folge an. Da haben wir es in der Kategorie zum Narrativ aufgearbeitet.
Eigentlich wollten wir uns heute nämlich eben mit diesem zweiten Teil von Dobrindts Aussage beschäftigen, den ich ja eben schon genannt habe. Genau, eben um den Begriff vollziehbar ausreisepflichtig geht es da. Und das ist quasi das Narrativ, das wir heute behandeln wollen, nämlich die sogenannte Ausreisepflicht.
Ja, wir haben uns dabei bei dem Netzwerk Fluchtforschung die Serie Fluchtforschung gegen Mythen tatsächlich auch mal angeschaut. Die bereiten sehr gut mittels wissenschaftlicher Erkenntnisse Begriffe auf und auch ein. In der 9. Ausgabe davon hat Frau Professorin Doktorin Birgit Glorius die Ausreisepflicht auch kommentiert.
Sie kommt da zu dem Schluss, dass die Debatte um die Inhaftierung von Ausreisepflichtigen ja vor allen Dingen, Zitat, diskursive Verschärfung mit wenig praktischer Konsequenz, aber unter Inkaufnahme zunehmender gesellschaftlicher Spannungen ist. Genau, um das nochmal kurz ein bisschen einfacher zu formulieren, die Forderungen der Unionsfraktion in ihrem 5-Punkte-Plan, ne, wir erinnern uns, das wunderschöne Papier, was sie gemeinsam mit den Stimmen der AfD im Bundestag verabschiedet hat.
Mhm.
Genau, die Forderungen in diesem 5-Punkte-Plan, sogenannte vollziehbar ausreisepflichtige Menschen festzunehmen, die sind vor allem ja als Stimmungsmache zu sehen.
Was für eine Überraschung.
Glorius erklärt nämlich zum Beispiel, dass ca. 80% dieser sogenannt vollziehbar ausreisepflichtigen Personen, genau, das sind Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere, dass die eine Duldung haben, also gar nicht abgeschoben werden sollen oder können.
Wir wollen jetzt natürlich nicht kritisieren, dass die Union, ich sag mal, Inhaftierung verspricht oder Abschiebung verspricht, die sie gar nicht durchführen kann.
Nee, genau. Also warum Abschiebungen generell und auch besonders zum Beispiel nach Afghanistan Menschenrechte verletzen und höchst problematisch sind, haben wir, denke ich, am Anfang ja schon ausführlich dargelegt.
Genau, es geht nämlich eher darum zu benennen, wie die Union mal wieder im Stile der AfD und auch zusammen mit dieser die Flucht- und Migrationsdebatte aus der rechten Ecke heraus anheizt.
Abschiebungen nach Afghanistan dann eben wie Dobrindt mit dem Wording der vollziehbaren Ausreisepflicht zu verbinden, kann man dann aus unserer Perspektive als Versuch sehen, eben genau diese rechte Erzählung zu untermauern, ja auf Kosten des Wohlergehens von genau diesen 81 Menschen, die dann zum Beispiel bei so einem Flug nach Afghanistan gebracht werden und denen dort ja, wie wir auch schon gesagt haben, beispielsweise Folter droht.
Genau, das waren jetzt eigentlich, ich sag mal, ziemlich viele Zahlen, nicht so viel, aber vielleicht auch ja, viele Hintergründe und schwierige Zusammenhänge. Wie können wir das, ich sag mal, noch mal ein bisschen kürzer zusammenfassen, was wir gerade versucht haben, auf den Punkt zu bringen?
Also eigentlich geht es uns darum, dass jetzt auch speziell die Union, indem sie sich immer wieder auf diese Gruppe der vollziehbar Ausreisepflichtigen bezieht, eben ja vermittelt, dass es irgendwie mega viele Menschen in Deutschland gäbe, die abgeschoben werden können oder sollen, was, wie wir eben gesagt haben, gar nicht der Realität entspricht.
Ja.
Und wenn man dann zu dem Punkt kommt, Menschen zum Beispiel nach Afghanistan abzuschieben und eben zu sagen, ja, die waren alle vollziehbar ausreisepflichtig, dann will man möglicherweise damit suggerieren, ja, schaut, diese ganzen Menschen sollen hier nicht sein und wir als Union, wir packen das endlich an, obwohl das irgendwie gar nicht der realen Situation entspricht.
Ja, total. Und ich finde, die Union ist da wirklich auch sehr, also haben wir ja auch gerade schon gesagt, aber sie greift da genau die Art und Weise des Sprechens der AfD auf und bedient genau diese, ja, diese Narrative, die die AfD auch immer nutzt. Das finde ich sehr kritisch.
Das ist ja auch der Grund, warum wir das auch immer als dritte Kategorie haben in unserem Podcast, weil es eben wichtig ist, es immer wieder zu benennen Und weil auch gerade diese Diskursverschiebung, in der immer mehr Parteien aus der vermeintlichen Mitte das eben übernehmen, dieses rechte Framing, ja super gefährlich ist und dann, wie wir halt im Moment sehen, auch in tatsächlicher menschenfeindlicher Politik resultiert.
Total. Vor einigen Jahren wären solche Sachen noch nicht durchgeführt worden oder auch noch gar nicht so angesprochen worden.
Richtig.
Ja, aber um euch jetzt gar nicht mit so einem, ich sag mal, negativen Bild aus dieser Folge zu entlassen oder mit einer negativen Stimmung, wollten wir euch tatsächlich aber noch auf Aktivismus aufmerksam machen, der direkt hier vor unserer Haustür in Köln stattfindet.
Und zwar gibt es jetzt eine Kampagne, die heißt Ja zur Migration und zielt eigentlich genau auf diese Thematik ab, nämlich den Begriff der Migration oder auch die gesellschaftliche Debatte eben auch wieder zu füllen mit positiven Eindrücken, positiven Begriffen, die es ja auch zuhauf einfach gibt. Genau, und wir möchten euch auf jeden Fall einladen, da bei Social Media, auf der Website etc. mal vorbeizuschauen. Das ist nämlich cool. Man kann sich das anschauen, man kann auch selber mitmachen. Und es geht eben darum, dass Menschen aus Köln oder auch aus ganz Deutschland sagen, ich sage Ja zur Migration, weil.
Genau, und da sind echt, ich habe es mir schon mal angeguckt, ganz viele Statements zusammengekommen. Und das ist echt super schön und wirklich super positiv mal. Sonst wird ja das Thema gerade leider nicht so positiv belegt. Deswegen schaut euch das super gerne an.
Damit verabschieden wir uns dann für heute von euch. Genau, freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und ja, hören uns wieder zur nächsten Folge beim Megafon, dem Podcast der Seebrücke Köln.
Bis bald!